Triggerwarnung. In dieser Folge geht es auch um Suizid. Wenn dich dieses Thema stark belastet, höre die Folge bitte nicht allein oder überspringe entsprechende Passagen. Ein Link zu Hilfsangeboten rund um das Thema Suizid findest du in den Shownotes.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die bundesdeutsche Spionageabwehr hat nach Informationen des NDR einen Agentenring enttarnt, der über Computerleitungen in Militär-, Forschungs- und Wirtschaftsdateien eingedrungen ist und die Informationen an das KGB weitergegeben haben soll. Mehrere Wohnungen in Berlin und Hannover wurden heute durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. 3 Personen wurden festgenommen.
So heißt es am 2. März 1989 in der Tagesschau. Die 3 Personen, die festgenommen werden, das sind Urmel, Petro und Dopp. Der NDR, der stolz einen Agentenring enttarnt hat, das sind maßgeblich die 2 Journalisten, die durch Hackbart und Pengo auf die Gruppe aufmerksam gemacht wurden. Die Presse greift die Geschichte groß auf. Überall wird berichtet über die 5 Hacker, von denen 2 die anderen 3 verraten haben. Eine Gruppe von vermeintlichen Freunden, die zerbrochen ist, als die Dinge zu groß für sie wurden.
Das ist nur irgendwo in den Medien eine Gruppe gewesen. In Wirklichkeit war es keine Gruppe. Wir waren durch die Sache, interessanterweise waren wir durch eine Sache gemeinsam und Sache verbunden. Wir haben aber nichts miteinander zu tun haben wollen. Das muss man sich mal reinziehen.
So sieht es Urmel heute. Auch damals schon? Waren die 5 Hacker wirklich nur 5 Einzelgänger, die jeder für sich gehandelt haben und eigentlich keine persönliche Verbindung zueinander hatten?
Diese enge Verbindung wird ja nur durch diesen Fall konstruiert, also durch die Annahme, dass das irgendwas Soziales auch bedeutet. Das tut's aber nicht.
Fakt ist, seit die Gruppe vor inzwischen über 36 Jahren zerschlagen wurde, haben Urmel und Pengo sich nicht mehr gesehen. Die Interviews für diesen Podcast haben sie getrennt voneinander gegeben.
Ich kann nicht für uns reden, sondern nur für mich, weil es dieses Ihr in dem Sinne nicht gab.
Nach außen hin mag dieser Eindruck entstanden sein, das ist so eine Gruppe von 5 Leuten und die hängen da alles zusammen und bilden so ein Konglomerat. Aber eine Gruppe ist es nur gewesen, weil die 5 Leute ungefähr alle mit dem gleichen Ziel gearbeitet haben, nämlich Geld vom KGB zu erwirtschaften.
Wenn die Gruppe ein gemeinsames Ziel hatte, warum hat Pengo sie gemeinsam mit Hackbart verraten?
Dass Karl irgendwie die Geschichte an Journalisten erzählt und die Polizei bei mir vor der Tür steht. Das war mein Szenario, vor dem ich Angst hatte.
Hackbart wollte mit Journalisten sprechen, um seine Hacker-Stories zu Geld zu machen. Vom KGB erzählte er ihnen nichts. Doch er prahlte vor 2 NDR-Journalisten mit seinen und Pengos Hackerfähigkeiten. Seit die beiden Journalisten bei Pengo vor der Tür standen, hat die Panik den 19-Jährigen fest im Griff. Er fürchtet, dass Hackbart früher oder später die KGB-Geschichte erzählen wird. Dann wird alles auffliegen. Noch ehe er 20 Jahre alt ist, würde Pengo verhaftet und verurteilt werden. In seiner Not wendet sich Pengo an Petro und Dopp. Doch die erweisen sich wirklich nicht als verständnisvolle Freunde.
Die wollten mir nicht helfen. Die wollten mich da nicht irgendwie mir sagen, wie es jetzt weitergeht. Ich habe mich in dem Moment mit dieser Sache nur allein gefühlt und nicht mehr irgendwie verpflichtet.
Ermutigt durch die Journalisten, die ein offeneres Ohr haben als Pengos sogenannte Freunde, wendet er sich mit Hackbart an den Verfassungsschutz.
Sagen wir so, im letzten Jahrhundert hätte man zu so jemandem gesagt, das ist eine kleine Ratte. In einem anderen Jahrhundert hätte man das gesagt.
Urmel wird Pengo, den Verräter, nur noch vor Gericht wiedersehen. Doch nicht nur ihn. Im Gerichtssaal wird er endlich auch Cliff Stahl treffen. Den Mann, dem er in die Falle gegangen ist. Ich bin Vreni Frost und das ist Superhacker im Netz der Geheimdienste. Folge 6: Freunde und Feinde. März 1989. Urmel sitzt in Untersuchungshaft. Anders als beim ersten Mal sind sie diesmal mit einem richterlichen Beschluss zur Hausdurchsuchung bei ihm aufgetaucht. Die Computer wurden konfisziert, Urmel festgenommen. Während die Beweise gesichert werden, sitzt er in einer Zelle und reflektiert, was geschehen ist.
Ich hatte halt mit Karl wenig Gemeinsamkeiten. Also weltanschauungsmäßig schon gar nicht. Und dann fehlt so ein bisschen die Basis und Freundschaften über Computer, das ist dann so Mittel zum Zweck. Da kann man aber auch sagen, ja, Freundschaften bilden sich darüber nicht. Eine Freundschaft drückt eigentlich was anderes aus, ja. Und wenn ich sage, ich habe hier ein gemeinsames Hobby, dann sitzen halt zwei Leute zusammen, die haben ein gemeinsames Hobby. Aber die müssen nicht Freunde sein. Ich habe das nie geschafft, mit ihm Freund zu werden, ja. Und ich weiß nicht, wie viele Leute Freund mit ihm geworden sind, weil er die Kohle hat.
Dass Hackbart am Ende zum Verräter wurde? Eigentlich keine Überraschung für Urmel. Er hat Karl Koch noch nie einen Freund genannt. Aber was ist mit Pengo?
Wir waren richtig sauer auf Pengo. Im Nachhinein ist es natürlich so, Pengo hat sich dann, als er mitgekriegt hat, dass Karl, getrieben von den Journalisten, die ihn da das letzte halbe Jahr dann begleitet haben, getrieben von denen zum Verfassungsschutz in Hamburg gegangen ist, dass Pengo sich da hinten dran gehängt hat. Und natürlich auch geguckt hat, dass er eine Kronzeugenregelung in irgendeiner Form kriegt.
Tatsächlich wird Pengo nicht der Prozess gemacht. Er bleibt straffrei.
Und der Unterschied ergibt sich dann einfach, die anderen drei, also Dopp, Pedro und ich, mussten die ganze Litanei von Durchsuchung, zum Teil Festnahmen, U-Haft bei Pedro und Dopp und dann bis hin zu dem Urteil und den Strafen durchleben und Pengo nicht.
Auch für Hackbart gilt diese Regelung, nur er wird den ersten Prozesstag nicht mehr erleben. Karl Kochs verbrannter Leichnam wird in einem Waldstück bei Hannover im Mai 1989 gefunden. Wargames in den USA, Spionage für die UdSSR. Selbstmord oder Hinrichtung, KGB-Spion im Wald verbrannt. Alle großen Anarchisten starben am 23. Die Zeitungen titeln mit großen Schlagzeilen. Erst recht, als die Story vom KGB-Hack nach dem Tod von Karl Koch am 23. Mai 1989 einen neuen, spektakulären Twist bekommt. KGB-Hacker, er war Bote für die CDU, schreibt die Bild-Zeitung. Und außerdem, SPD schaltet Landtag ein. Ja, die SPD will antworten. Warum arbeitet ein KGB-Spion bei der CDU in Hannover? Die Antwort reicht nicht für einen Polizskandal. Als Karl Koch sich an den Verfassungsschutz wendet, wird ihm ein umfassender Drogenentzug versprochen. Im Gegenzug soll er Arbeit annehmen, die ihm vermittelt wird. Der völlig ausgelaugte Karl ist bereit dazu. Er bekommt den Aushilfsjob als Fahrer bei der CDU. Dort geht man davon aus, einem Junkie zu helfen, zurück in die Gesellschaft zu finden. Erst nach seinem Tod erfährt man bei der CDU, dass Karl Teil der KGB-Hackergruppe war. Es bleibt dennoch bittere Ironie. Der Anarchist Karl Koch stirbt als Angestellter einer Partei, die er ideologisch bekämpft hat. Pengo ist in Berlin, als er Anfang Juni einen Anruf erhält.
Da rief mich mein Verfassungsschutzbetreuer, rief mich an und sagte, er sei in Berlin und ob er mich treffen könne. Und wir haben uns dann getroffen. Er hat mir das gesagt und war aber erschütterter als ich. Weil der war völlig, völlig neben sich. Und ich war in dem Moment, ich war nicht überrascht.
Pengo ist nicht geschockt von Karl Kochs Tod. Er hatte Hackbart emotional schon seit einer Weile verloren.
Für mich war das so, ach Karl, so.
Auch Urmel, der in U-Haft über den Tod von Karl Koch informiert wird, ist nicht schockiert. Doch während Pengo sich sicher ist, dass Karl, den er einmal Freund genannt hat, sich umgebracht hat, hat Urmel gleich eine andere Theorie.
Wir gehen davon aus, dass die Russen auf dem Zweitweg mitgekriegt haben, dass Karl und Pengo sich beim Verfassungsschutz gewesen sind.
Der KGB weiß, wer die Verräter sind. Und er hat einen von ihnen bestraft, in den Wald geschleppt und angezündet. Wäre der Geheimdienst mit Urmel, Pedro und Dopp ähnlich verfahren, würden sie nicht im Gefängnis sitzen? Und was ist mit dem zweiten Verräter, mit Pengo? Wie gefährlich lebt der jetzt? Während in Deutschland die Männer, die ihm in die Falle gegangen sind, im Gefängnis sitzen und sich Sorgen machen, dass der KGB es eventuell auf sie abgesehen hat, hockt Clifford Stoll in den USA an seinem Computer und tippt. Sorgfältig hat er seine Hackerjagd in Tagebüchern festgehalten. Und aus denen macht er jetzt einen Tatsachenroman, der noch vor Prozessbeginn fertiggestellt werden soll. Und im Jahr 1989 unter dem Titel Kuckucksei erscheinen wird. Es ist das Buch, aus dem wir auch in diesem Podcast Cliff maßgeblich zitieren. Er schreibt:
Das Monster ist nicht tot, es schläft nur. Dieses Gefühl hatte ich, als ich endlich meine Überwachungsanlage abbaute, den letzten Eintrag in mein Notizbuch machte und von den nächtlichen Hackerjagden Abschied nahm.
Cliff spürt, diese Hackerjagd, das war die Konfrontation mit einer neuen Art von Kriminellen. Und der Anfang eines Krieges, den die Mächte der Welt digital ausfechten werden. Doch erstmal soll es nicht mehr Cliffs Krieg sein. Sobald sein Buch fertig ist, will er mit Hackern nichts mehr zu tun haben. Denn er hat Besseres vor. Martha und er werden heiraten. Noch bevor er das Buch zu Ende geschrieben hat, erhält Cliff einen Anruf, der ihn schwer mitnimmt.
Ich erhielt die Nachricht, dass Hackbart ums Leben gekommen ist. Der tragische Tod von Karl Koch hat mich tief erschüttert. Ich wollte niemanden zur Strecke bringen.
Juni 1989. Michael Gorbatschow ist der Staats- und Parteichef der Sowjetunion. Es ist eine echte Sensation, als er nach Westdeutschland zu einem viertägigen Staatsbesuch kommt. Gorbatschow tritt mit seiner Frau Raissa auf den Rathausplatz in Bonn, wo 1989 noch der westdeutsche Regierungssitz ist. Gorbi ist eine Hoffnungsfigur für die Menschen im geteilten Deutschland. Er kann dafür sorgen, dass das Land endlich wieder vereint wird, dass die Mauer fällt. Dementsprechend frenetisch ist der Empfang. Gorbi, 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 skandiert die Menge. Dieser Staatsbesuch von Michail Gorbatschow gilt als der Anfang vom Ende. Dem Ende der Sowjetunion. Gorbatschow macht den Weg frei für einen Friedensschluss zwischen Ost und West. Noch im November 1989 wird die Mauer fallen. Es folgt die deutsche Wiedervereinigung. Der Gerichtsprozess steht kurz bevor. Doch selbst wenn der russische Geheimdienst mit dem Tod von Karl Koch in Verbindung stehen sollte, dass der KGB den anderen, also auch Urmel oder Pengo, auflauern könnte, das haben sie nicht mehr zu befürchten. Ganz einfach, weil es den KGB bald nicht mehr geben wird. Der politische Hintergrund für die Hacks löst sich gerade in Luft auf. Großes Glück für die Hacker.
Was wäre passiert, wenn Gorbatschow nicht nach Deutschland gekommen wäre? Was wäre passiert, wenn Perestroika nicht so? Was wäre passiert, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, ja? Dann wäre das anders ausgegangen.
Dennoch, ein Spaziergang wird der Gerichtsprozess nicht werden. Selbst für Pengo nicht, der als Kronzeuge aussagen soll. Vor dem Prozess wollen die Ermittler sichergehen, dass der junge Verräter ihnen wirklich alles erzählt hat. Pengo erinnert sich, wie er in ein Hotel bestellt wurde.
Irgendwie, dann wollten sie noch dieses Detail und jenes Detail und das nochmal erzählen. Und dann haben sie irgendwie noch den Chef geschickt und seinen Beißhund und mich in ein dunkles Hotelzimmer gesteckt. Rollladen runter.
Wenn sie uns noch weiter Scheiße erzählen, dann ziehe ich an der Kette und dann spüle ich sie runter und blub.
Also Kopf über die Kloschüssel und Gesicht ins Spülwasser?
Sie wollten halt irgendwie mich nochmal auf die Probe stellen. Es war jetzt nicht Folter, sondern es war also so harte Vernehmungsmethoden.
Heute kann Pengo darüber lachen. Offensichtlich. Und damals? Gar keine Angst gehabt?
Nee, das hat mich nicht eingeschüchtert, hat er schon alles gesagt.
Die Mauer ist bereits gefallen, als der Prozess gegen Markus Hess, Urmel, Peter Kahl, Petro und Dirk Otto Brzezinski, DOP, beginnt. Er findet ab Ende 1989 im Oberlandesgericht Celle statt, knapp 50 Kilometer von Hannover entfernt. Hier im Gerichtssaal kommt es zu einer ganz besonderen Begegnung.
Die haben ja den Stoll einfliegen lassen. Für ein paar Tage aus Amerika. Und ich glaube, allein der Besuch und die Zeugengelder von Stoll und 15.000 Mark hat mich das nur der Auftritt von Stoll gekostet. Ne?
Urmel muss später die Gerichtskosten tragen. Das heißt, er zahlt 15.000 Mark dafür, dass er dem Mann begegnen kann, der ihn zur Strecke gebracht hat. Und wie wird Stoll auf den Hacker reagieren, von dem er so lange nicht wusste, um wen es sich handelt? der ihm schlaflose Nächte und pausenlos Ärger auf der Arbeit beschert hat.
Ich habe ein rein elektronisches Verhältnis zu meinem Gegenüber oder zu meinem Feind, Gegner. Also Hacker sind auch Menschen, glaube ich, die einem persönlichen Gegenüber ein Problem haben könnten. Weil das, was sie in den Rechnern machen, das betrifft den anderen, aber sie müssen ihm nicht gegenübertreten.
Es ist sicherer und angenehmer, anonym Leute anzugreifen, die komplett hinter digitalen Buchstaben und Zahlen verschwinden. Erst jetzt, wo er Stoll im Gerichtssaal sieht, bekommt Urmel wirklich vor Augen geführt, dass auf der anderen Seite auch Menschen an den Computern sitzen, deren Leben er ordentlich aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Als er Cliff im Gerichtssaal sieht, erkennt Urmel ihn sofort.
Seine wilden Haare hatte er damals schon. So, die waren ja über Schulter lang, glaube ich, fast.
Zwei Männer, deren Schicksale eng über die digitale Welt verknüpft sind, begegnen sich zum ersten Mal in der realen Welt.
Auf alle Fälle saß Stoll so 2 Meter entfernt an dem Tisch, ne?
Cliff weicht Urmels Blick aus. Doch wie soll Urmel reagieren?
Und dann habe ich ihn mal so angesprochen und so. Und ich dachte, vielleicht kriege ich jetzt noch ein freundliches Wort, wenigstens ein freundliches Hallo.
Vielleicht auch ein Hello? So wie in der kleinen Grußbotschaft damals, die die Hacker auf den Computern des LBL hinterlassen hatten? Urmel grüßt Stoll freundlich. Hebt Stoll den Blick und grüßt zurück? Vielleicht ein kleines Lächeln? Eine stille Botschaft des Respekts zwischen 2 Männern, die gegeneinander gekämpft haben, sich aber dennoch respektieren?
Weit gefehlt. Der war wirklich sauer auf mich, dass ich ihn in die Situation gebracht habe, wo er es jetzt ist, hier als Zeuge zu sitzen und überhaupt, dass er so viel Arbeit hatte. Und so weiter, er hat sich richtig ausgemehrt. Fand das überhaupt nicht witzig.
Andere Programmierer äußerten oft Respekt vor Hackern, weil sie die Zuverlässigkeit von Systemen prüfen, Löcher und Schwächen aufdecken. Ich sah den Hacker als einen Marodeur, der nach seinem Zug durch fremde Computer Zwietracht und Misstrauen zurücklässt.
Cliff ist seit kurzem verheiratet. Sein Buch über seine Hackerjagd ist gerade erschienen. So lange hatte er sich gefragt, wer der Mann ist, hinter dem er her war. Doch jetzt, wo er ihn vor sich hat, spürt er nur Verachtung.
Kein freundlicher Ton. Null. Null freundlicher Ton von ihm. Dann habe ich auch gesagt, ja okay, dann ziehen wir das hier jetzt da vorne durch. Ja, das war mein Treffen mit Stoll.
Nachdem Cliff Stoll Urmel vor Prozessbeginn abserviert hat, versucht Urmel, ihn im Gerichtssaal zu ignorieren. Nicht gerade einfach.
Und das war so anstrengend mit dem Mann vor Gericht, weil er da auch auf diesem Zeugenstand nicht richtig ruhig sitzen konnte.
Für Stoll ist der Gerichtssaal eine Bühne. Und der expressive Wissenschaftler weiß, Bühnen für sich zu nutzen. Die Hackerjagd hat ja besonders lange gedauert, weil die deutsche Technik veraltet ist. Stoll kann nicht anders, als dies nun vor Gericht eindrucksvoll zu demonstrieren.
Und er meinte, und das dauert in Deutschland deshalb so lange?
Mit dieser dramatischen Einleitung zieht Stoll einen Rucksack hervor.
Und dann macht er seinen Rucksack auf und holt da so einen Drehhubwähler, so ein Segment. Das ist so ein, ja, war so ein Teil, so handballgroß, ja. Holt er raus, zeigt das in die Luft und deshalb dauert das hier in Deutschland so lange.
Stoll hält das mechanische Teil hoch, das in der deutschen Telefonvermittlung noch benutzt wird. Und wegen dem, weil es nicht automatisch, sondern per Hand bedient wird, es 1 Stunde gedauert hat, um Urmel zu orten.
Der ganze Saal hat gegrölt, der Richter hat zur Ordnung gerufen. Ja, ja, das war Stolls Auftritt.
Doch der Prozess bleibt nicht lustig. Schon gar nicht für Urmel. Die Beweislast, die auf den Computern der Hacker sichergestellt wurde, ist erdrückend. Viel haben Urmel, Pedro und Dob zu ihrer Verteidigung nicht vorzubringen.
Zu sagen, an irgendeiner Stelle, wir haben das gemacht, für mehr Ausgleich auf der Welt zu sorgen und so, dass alle doch gleichgestellt sind, beide Machtblöcke. Entschuldigung, aber das ist schon immer Unsinn gewesen. Das ist ein vorgeschobener Grund. Das hat nicht mal die Richter vom OLG hier in Celle haben das geglaubt. Das hat keiner geglaubt, wir selber auch nicht. Also...
Landesverrat aus Habgier also? Dafür kann es zwischen 5 und 10 Jahren Freiheitsentzug ohne Bewährung geben. Doch Urmel hat noch ein Ass im Ärmel.
Ich wusste, dass an dem SDI-Net, an dem Honeypot hing, das war die einzige Verbindung. Und deshalb war es auch so, dass ich die Weitergabe, also das Wissen darüber, sind die SDI-Netz-Sachen an Sergej gegangen oder nicht und in welcher Form, vor Gericht nicht wirklich beantwortet habe.
Der KGB war sehr unzufrieden mit den Lieferungen der Hacker. Heißt, sie haben nichts von wirklicher Relevanz geliefert. Das kann jetzt ihr Glück sein. Allerdings, als die Hacker die falschen Geheimdateien von Clifford Stoll runtergeladen hatten, waren sie bereit, diese an den KGB zu geben. Das wirkt sich wiederum nicht zu ihrem Vorteil aus. Doch sind die Unterlagen wirklich an Serge übergeben worden? Das weiß das Gericht nicht. Und das soll auch so bleiben.
Das war noch so ein bisschen mein Trumpf zum Schluss, den ich noch ausspielen musste dann. Deshalb nicht sofort alles zugeben, deshalb habe ich das auch nicht sofort zugegeben, weil ich wusste, wenn ich noch was brauche, um irgendwas, ein bisschen Licht in die Sache zu bringen, ne, dann ist diese SDI-Netz-Sache das Einzige, was ich habe.
Urmel gibt alles zu, außer, dass er die SDI-Dateien an Serge übergeben hat. Damit kann er auf eine mildere Strafe hoffen.
Das war Teil des Deals zwischen meinem Anwalt und der Generalbundesanwaltschaft. Ich gebe noch was zu und die Generalbundesanwaltschaft beantragt nur auf Bewährung. Und das war der Hinterzimmer-Deal zwischen den Anwälten und dem Generalbundesanwalt.
15. Februar 1990. Heute wird das Urteil am Oberlandesgericht Celle gesprochen. Wie wird es für Urmel, Pedro und Dopp ausgehen? Sieht das Gericht sie als Landesverräter an, die hart bestraft werden müssen? Oder wird es milde sein in einer Zeit, in der Ost und West plötzlich zusammenrücken? Wird das Gericht berücksichtigen, dass dem KGB trotz aller Bemühungen keine wertvollen Informationen weitergegeben worden sind? Man erhebt sich zum Richterspruch. Urmel ist nach außen hin ganz ruhig. Aber das Herz pocht ihm bis zum Hals, als das Urteil verlesen wird. Wenn er sich jetzt nur eine Benson & Hedges anstecken dürfte. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagten sind der geheimdienstlichen Agententätigkeit schuldig. Was heißt das? Harte Strafe oder milde Strafe? Die Urteilsbegründung macht es spannend und ist voll von kryptischem Juristendeutsch. Die Angeklagten haben durch ihr Tun den Tatbestand der gemeinschaftlichen geheimdienstlichen Agententätigkeit in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt. Sie haben planmäßig, gemeinsam und arbeitsteilig für den Geheimdienst einer fremden Macht, den sowjetischen Geheimdienst KGB, eine geheimdienstliche Tätigkeit gegen die Bundesrepublik Deutschland und einen nichtdeutschen Vertragsstaat des Nordatlantikpaktes, die Vereinigten Staaten von Amerika, ausgeübt, die auf Mitteilung und Lieferung von Tatsachen und Erkenntnissen gerichtet war. Also Landesverräter sind sie. Aber es war nicht festzustellen, dass die Angeklagten ihr gesamtes Wissen um die Zugangsmöglichkeiten zu militärischen Rechnern weitergegeben hätten, sodass der KGB damit in den Stand versetzt worden wäre, nunmehr ohne fremde Hilfe selbst in alle den Angeklagten zugänglichen Systeme einzudringen. Es ist daher kein Schaden entstanden, der über die Tat des Angeklagten hinaus fortwirkt. Urmels Puls beruhigt sich, als klar wird, das Urteil fällt milde aus. Er erhält eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten auf Bewährung. Dopp bekommt 1 Jahr und 2 Monate auf Bewährung. Pedro 2 Jahre auf Bewährung. Eine etwas höhere Strafe, weil er bereits vorbestraft ist. Die Gerichtskosten tragen die Angeklagten. Außerdem müssen sie das Geld zurückzahlen, das sie mit ihren Hacks verdient haben. Etwa 100.000 Mark. Zusätzlich gibt es eine besondere Strafe, die für Landesverräter vorgesehen ist. Urmel und Pedro dürfen 3 Jahre lang keine öffentlichen Ämter bekleiden und auch nicht an Wahlen teilnehmen. Das Gleiche gilt für Dopp, allerdings nur 2 Jahre lang. Besser hätte Urmel aus der Sache kaum rauskommen können. Als er den Gerichtssaal verlässt, tritt er in eine Welt hinaus, die im Umbruch ist. Politische Kräfteverhältnisse verschieben sich. Das System, für das Urmel eben noch spioniert hat, geht unter. Gleichzeitig steht die Welt am Beginn des digitalen Zeitalters, in dem der KGB-Hack eines der ersten großen Abenteuer war. Jetzt erst hat Urmel die Zeit und Muße, wirklich zu reflektieren. Vor allem, was den Tod von Hackbart betrifft. Urmel muss an sein letztes Gespräch mit Karl denken.
Er hatte mich im April angerufen. Einen Monat ungefähr, nachdem die Sache hochkommt, hatte er mich angerufen und gefragt, wie es mir geht. Und da habe ich Karl ziemlich kurz am Telefon gehalten und ihm gesagt, dass er für ein Arschloch ist, was er da gemacht hat. Also ich habe ihn auch gar nicht, glaube ich, ausreden lassen oder so. Ich war einfach so emotional geladen, als dass er es wagt, mich anzurufen, ja. Als ob nichts wäre. Na, da habe ich ihn am Telefon ziemlich runtergemacht. Und dann natürlich einen Monat später erfährt man, dass er sich umgebracht hat. Ne? Das ist so eine Sache, du sagst, oh, ui. Vielleicht hätte man an dem Tag doch mal mit ihm reden sollen, ja? Vielleicht hätte ich ihm zuhören sollen. Ich weiß es nicht.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass Karl sich selbst angezündet hat.
Es gibt ja auch Zeugenschutzprogramme, wo jemand verschwinden muss, um woanders ein neues Leben anzufangen. Wer weiß es? Kann man noch so eine Verschwörungsfaschistin? Man kann da jetzt noch, das kann man weiterspielen, sagen, er ist gar nicht tot, er ist jetzt nur woanders. Und gleich ist gar nicht Karl Koch gewesen. Fake.
Das ist doch Quatsch. Das ist doch völliger Blödsinn.
Es gibt ja die einen, die sagen, nee, da so kann der gar nicht liegen. Und dann, warum ist das Wäldchen nicht komplett in Flammen gegangen? Und es ist schwierig. Und dann fragt man sich immer, die Frage muss ich stellen, wer hätte denn einen Vorteil davon, dass Karl Koch sich nicht selbst umgebracht hat, sondern ermordet worden ist?
So einen armen, verrückten Menschen wie Karl anzuzünden. Wem, was, warum? Wer soll davon abgeschreckt werden? Oder was soll damit verhindert werden?
Er hat den Kontakt gesucht und vielleicht wollte er mir auch mitteilen, wie schlecht es ihm geht oder so. Und ich hätte vielleicht einfach nur zuhören sollen. Vielleicht hätte ich zuhören sollen und ihm dann einen Rat geben, was er tun kann. Also das habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht zugehört.
Also er war wirklich ein total verrückter Spinner. Und zwar auch ein total machtloser, verrückter Spinner. Ohne jegliche Wirksamkeit. Die einzige Macht, die er noch hatte, war diese Geschichte.
Er hatte das Bedürfnis, glaube ich, mit mir zu sprechen. Egal wie. Aber ich war darauf überhaupt nicht eingestellt. Ich konnte das nicht. Ja. Weil er den Ärger, den er mir bereitet hat, das ist natürlich... Habe ich Halsbrochen gekriegt. Und dann hörst du, dass sie ihn tot aufgefunden haben. Schwierig.
Frühling 1990. Das Ehepaar Stoll erntet die ersten Erdbeeren im Garten. Und dann machen sich Cliff und Martha ihren geliebten Erdbeershake nach ihrem Spezialrezept.
Man nimmt Eiscreme, ein paar Bananen, eine Tasse Milch, zwei Eier, Vanillezucker und eigene Erdbeeren. Mit Malz andicken? Das ist vielleicht ein Shake.
Cliff Stoll, der anarchische Wissenschaftler, genießt das ruhige Eheleben. Das Abenteuer hat ihn verändert. Die Jagd nach dem Hacker hat seine Weltsicht beeinflusst. Doch inwiefern? Ist er wirklich vom Anarchisten zum Freund der staatlichen Institutionen geworden? Cliff hat viel darüber nachgedacht und eine Antwort gefunden.
Gerade weil ich kreative Anarchie schätze, habe ich mit den Schnüfflern angebandelt und den Computerbullen gespielt. Ich hoffe, wir werden alle begreifen, dass wir uns unsere Grundlage des gegenseitigen Vertrauens erhalten müssen. Nur so können unsere Netzwerke Spielplätze bleiben. Und darum müssen wir ernst nehmen, wenn Leute dieses Vertrauen missbrauchen und die ethische Grundlage der elektronischen Kommunikation zerstören. Es macht mich traurig, wenn ich sehe, wie talentierte Programmierer ihre Zeit verplempern, um in Computer einzubrechen.
Bis heute ist Cliff nicht nur Astronom, sondern auch ein Computersicherheitsexperte, der Vorträge auf der ganzen Welt hält. Er ist ein Mann, der nach wie vor fest daran glaubt, dass es immer die Wissenschaft ist, die uns den richtigen Weg zeigt. In der Doku-Reihe Tech Icons sagt er:
Aus Problemen entsteht Fortschritt. Das kann man oft nicht erkennen. Wissenschaft zu betreiben heißt, auf etwas zu stoßen, das einen zum Staunen bringt. Auf eine Frage, auf die man keine Antwort hat. Und die Suche nach dieser Antwort führt zu einem tieferen Verständnis der Welt um uns herum.
Cliff ist in sein Abenteuer gestolpert, weil er auf einer Rechnung eine Differenz von 75 Cent bemerkt hat, die fast jeder andere ignoriert hätte. Doch wenn wir Dinge, die seltsam sind, genauer betrachten, dann können auch aus kleinsten Kleinigkeiten große Abenteuer werden.
I'm Cliff Stoll, over here in Oakland, the same old place.
Ich bin Cliff Stoll, hier in Oakland, und denke, ja, als nächstes passiert es jemand anderem.
Thinking, yeah, next time it'll happen to somebody else.
Markus Hess, Urmel, hat seine Geschichte in diesem Podcast zum ersten Mal öffentlich erzählt. Er hat lange gebraucht, um bereit zu sein, sich den Ereignissen aus den 80er Jahren zu stellen. Diesem wahnwitzigen Hack, der Jagd mit Clifford Stoll, dem tragischen Tod von Karl Koch.
Ich habe mich bis dahin, und das sind dann wirklich 30 Jahre, ne, von 88 bis 2018, nicht mit dem Thema auseinandergesetzt oder es durchverarbeitet.
Ich glaube, dass Markus sein Abenteuer eben auch haben wollte.
Und Pengo selbst? Hat er das Abenteuer gesucht? Wenn Hans Hübner heute reflektiert, sieht er, dass er von seinem eigenen Hacker-Talent geblendet war. Kaum erwachsen geworden, hatte er geglaubt, er könne eine wichtige Rolle auf weltpolitischer Bühne spielen. Dabei war er nur ein Junge, dessen Naivität von seinem Umfeld und schließlich vom russischen Geheimdienst ausgenutzt wurde.
Also, dass wir geglaubt haben, dass wir denen irgendwas beibringen, das ist mir quasi echt wirklich jetzt erst in den letzten Jahren klar geworden, wie absurd blöd wir damals waren. Also so, als wenn die nicht von sich aus sich was überlegen würden. Wenn ich mir heute begegnen würde, so wie ich vor 30 Jahren war, dann würde ich mir auf alle Fälle raten, weniger Haschisch zu rauchen und das Studium ernster zu nehmen. Ob ich damit gehört werden würde, weiß ich nicht.
Obwohl sie beide immer noch damit beschäftigt sind, mit der Geschichte endgültig abzuschließen, miteinander gesprochen haben Urmel und Pengo seit ihrem gemeinsamen Abenteuer nicht mehr. Sie arbeiten beide als Programmierer. Urmel ist, ähnlich wie Clifford Stoll, Berater für Computersicherheit.
Ich habe vor 35 Jahren die Seiten gewechselt, weg von der bösen Seite auf erstmal gar keine. Und Sicherheitssachen sind jetzt auch von der anderen Seite betrachtet, doch auch interessant von der anderen Seite sie zu betrachten. Man lernt so ein bisschen darüber, wie Ermittlungsbehörden ticken oder also wie gerade das Landesamt für Verfassungsschutz, soweit ich da überhaupt Einblick drin haben kann, aber ist auch wieder spannend. Also ich habe wieder ein spannendes Thema auch gefunden für mich. Nur diesmal auf der hellen Seite der Macht.
Ich, Karl Koch, geboren am 22. Juli 1965 in Hannover. Ich hatte schwierige Familienprobleme. Das schreibt Karl alias Hackbart Anfang 1989. Wenige Monate bevor er stirbt, beschäftigt er sich in einem Brief mit dem Tod seiner Eltern. Wie er unter seinem alkoholkranken Vater leidet, nachdem die Mutter an Krebs gestorben ist. Wie seine ältere Schwester versucht, sich umzubringen. Wie er 100.000 Mark erbt, als auch der Vater stirbt. Die Erbschaft empfand ich als schmutzig und ich gab so viel wie möglich aus, schreibt Karl. Er reflektiert die intensiven Hacker-Sessions und seinen exzessiven Drogenkonsum. Sieht ein, dass der zu Wahnvorstellungen geführt hat. Ich lebte unter strenger Abkapselung von meinem Freundeskreis, resümiert Karl. Mit dem Brief bewirbt er sich um einen Therapieplatz. Er wird ihn nicht mehr bekommen. Am 23. Mai 1989 stirbt Karl im Alter von 23 Jahren auf einer Waldlichtung. Selbstmord? Wahrscheinlich. Mord? Ist bis heute nicht auszuschließen, konnte aber nie bewiesen werden. Auch nicht durch die Obduktion von Karls Leiche. Karl Koch wird knapp 3 Monate nach seinem Tod beerdigt. Am 8. September 1989. Urmel und Pengo sind nicht dabei. Menschen, die Karl bis zu seinem Tod einen Freund genannt haben, halten eine Rede. Du bist geworden, was du dir vielleicht gewünscht hast. Ein Mysterium. Der Anarchist, Drogenabhängige, Superhacker und Verrückte. Dass du ein Mensch warst, ist Geschichte. Superhacker im Netz der Geheimdienste ist eine Produktion der Wake World Studios im Auftrag von Podimo. Hostin: Vreni Frost. Autor: Christoph Mathieu. Interviews und Regie Lukas Hoffmann. Recherche Benjamin Braun. Redaktion Anna Müller-Leile. Sounddesign Fabian Scheffler. Covergestaltung Tim Schöll. Marketing Podimo Maybrit Döge, Bianca Dumschat und Sarah Döbel. Executive Producer Podimo Juliane Rinne. Producer WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer WakeWord Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Interviewgäste Hans Hübner alias Pengo, Markus Hess alias Urmel. Voice-over Clifford Stoll, Patrick Stamme. Ein großer Dank geht an die beiden Interviewpartner Hans Hübner und Markus Hess, die für diese Produktion ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben. Alle Zitate von Clifford Stoll sind seinem Buch Kuckucksei entnommen, erschienen im Fischer Verlag 1990.